Letzter Frage. Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, doofe Fragen gibt es nicht. Also hau raus unter telonym.me/fluesterfragen oder als Direct Message bei Instagram oder per Taube oder vielleicht gibt es auch sowas wie eine Wurmpost. Herzlich willkommen jedenfalls. Ich bin Elske und mir gegenüber steht die liebe
Jule.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer 26. Folge.
Folge Nummer 26. Ich habe mich so weit vorbereitet, dass ich extra geguckt habe, was schreibe ich ganz oben auf meinem Blatt. 26.
Ach, tatsächlich? Oh, ich sehe es gerade. Mhm. Ja, wir sind hier wieder in unserem Podcast Basecamp, das wir jetzt seit ein paar Wochen nutzen.
In der Außenstelle.
Eben nicht Basecamp, sondern Außenstelle.
Ja, die Höhle ist im Moment
die Höhle der Löwinnen ist verwaist. Und wird derzeit nicht genutzt. Wir sind wieder bei mir im Arbeitszimmer und nehmen für euch die Folge Nummer 26 auf. Freuen uns sehr. Und gleich schon mit einer Ankündigung vielleicht versehen, dass das erstmal unsere vorletzte, das ist die vorletzte Folge erstmal für einen etwas großzügigeren Zeitraum. Aber da werden wir vielleicht nochmal was zu sagen.
Genau. Keine Angst.
Don't be afraid. Wir kommen wieder. Wir sind nie weg. Wir waren auch, werden nie weg sein.
Ja, und ich würde sagen, wir halten das Mysterium erstmal noch offen und starten direkt in unsere Einstiegsfrage, oder?
Hey.
Alles klar. Jetzt hört sich so ein bisschen, hat so ein paar Rummel-Vibes. Hey,
nochmal. Rückwärts und nochmal schneller. Wow.
So, und diese Frage
lautet?
Zum Einstieg heute lautet: Was ist dein Lieblingslied?
Ja, oh, gute Frage, oder?
Mhm.
Wir haben, glaube ich, schon öfter mal über Konzerte auch gesprochen.
Ja, und über Musik allgemein.
Oh ja, ich erinnere mich an Gespräche über Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe.
Und Hölle hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal.
Also das ist Wolfgang Petri.
Wir haben sehr viele Musikreferenzen hier mit dabei und deswegen dein Lieblingslied, Elske.
Ja, mein absolut, also es gibt ja so Lieder, die einen so fertig machen auf so eine positive Art und Weise, ohne dass man genau sagen kann, warum das so ist.
Ja.
Für mich ist das so, es gibt so einen Ort, das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob man, also so der Ort in einem Körper drin, die innere Orange, man könnte vielleicht auch Seele dazu sagen.
Mhm.
Das, was so wirklich die Seele berührt.
Ja.
Solche Lieder gibt es ja, finde ich. Und das würde ich echt als Lieblingslied bezeichnen. Also nicht nur halt ein Lied, was ich gerne höre, sondern was aus irgendeinem Grund meine Seele berührt.
Ja.
Und ich sage das jetzt so, weil wahrscheinlich viele denken würden, wow, ist das peinlich. Wobei ganz viele Menschen das auch schon wissen, wahrscheinlich, was mein Lieblingslied ist. Und zwar ist mein absolutes Lieblingslied von Joy Fleming, Ein Lied kann eine Brücke sein.
Und alle, die jetzt zuhören, so, wer ist Joy Fleming?
Mhm. Genau, und Joy Fleming ist mit diesem Lied, ich glaube, 1972 in einem grünen Samtkleid beim Eurovision de la Chanson
Song Contest
aufgetreten, hat Platz 18, glaube ich, belegt, leider nur völlig underrated aus meiner Sicht. Und das ist mein absolutes Lieblingslied. Also Joy Fleming ist hat so eine Chansonstimme, also auch sehr, sehr tragende Stimme, also grandios, müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Leider schon verstorben, hat auch noch tolle andere Lieder gemacht, die haben mich aber alle nicht so getoucht wie dieses Lied. Mhm. Ein Lied kann eine Brücke sein. Das macht mich einfach positiv fertig, dieses Lied. Auch schon seit Jahren und ich kann nicht sagen, warum. Ich bin jetzt ja, also ich höre ja, bin ja recht fluktuativ in dem, was mein Musikgeschmack angeht. Also nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich höre nur eine ganz bestimmte Richtung und so. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so ein per se Schlager-Fan oder so. Ja. Aber dieses Lied macht mich fertig.
Okay.
Und bei dir so, Jule?
Ich habe wirklich lange überlegt und auch das, was du gerade genannt hast mit dem sehr fluktuativ sein und vieles gut finden. Da finde ich mich auch wieder. Also ich höre ja wirklich auch von Deutschrap.
Über Gildo Horn.
Ja, Gildo Horn nicht. Zu bestimmten Jahreszeiten, Klammer auf die fünfte Jahreszeit, habe ich ja auch gar kein Problem mit Schlager.
Was ist das? Ach so, Karneval, ne?
Da ist das für mich auch gar kein Problem. Das reicht dann danach aber wieder auch. So, das höre ich dann auch wieder ein ganzes Jahr nicht. Aber ich bin da auch sehr breit aufgestellt und höre viel und habe aber auch dieses eine Lied, was, egal wann es kommt, mich berührt und auch egal in welcher Situation es gespielt wird. Und das ist von Linkin Park. Also das ist ja auch sehr weit weg von beispielsweise Deutschrap oder Elektro.
Ja, aber einfach eine geile Band.
Genau. Und das ist In the End.
Oh ja. Oh, das ist sehr gut. Oh, da habe ich ganz krasse Erinnerungen an dieses Lied in irgendwelchen Clubs. Was habe ich dazu getanzt zu diesem Lied?
Genau, man kann es, man kann dazu tanzen, man kann dazu mitsingen, man kann dazu mitrappen, man kann dazu mitschreien. Man kann mit diesem Lied sehr viel machen. Ja. Und das hat einfach, textlich finde ich es sehr stark. Und Chester Bedingfield, der Sänger, der mittlerweile ja auch schon tot ist, der also jede Live-Version, die man sich dazu im Internet angucken kann, so berührend, so ergreifend und ja, seit Jahren, also ich glaube, es ist auch schon fast 20 Jahre alt, dieses Lied.
Ist das nicht schon vor den, warte mal, was, wie alt bin ich? Ja, das könnte so mit ungefähr 20 Jahre mag das ungefähr her sein. Das kommt hin,
oder? Also ich war ziemlich jung.
Vielleicht war ich
jung.
Auch so 14 in dem Alter. Dann ist es noch, dann ist es natürlich noch nicht so lange her. Wenn ich 14 war, dann kann das ja erst
10 Jahre her sein.
Maximal.
So, aber das ist, genau, als das Lied rauskam, war ich auf jeden Fall auch noch sehr junge Jugendliche.
Ja.
Also die Windeln waren schon ab, aber.
Aber auch erst 2 Tage.
Auto gefahren bin ich auf jeden Fall noch nicht. Irgendwo in diesem Bereich muss das rausgekommen sein. Ein Lied, was mich sehr berührt, was mich auch immer noch berührt und was, ja, gerne noch in meinen Playlists drin ist.
Oh ja, das ist echt auch ein sehr gutes Lied.
Ja.
Was du übrigens über mein Lieblingslied nicht gesagt hast, dass es ein sehr gutes Lied sei. Aber gut, ich kann damit leben.
Dein Lied ist bestimmt auch, also ich kenne das, aber ich fühle es halt nicht so doll.
Ich glaube, niemand auf der Welt außer mir fühlt das. Und ich möchte nochmal sagen, ich weiß auch nicht, warum ich das fühle.
Ich denke aber auch, Joy Fleming wird es auch gefühlt haben,
ja,
oder?
Aber garantiert. Oh Mann, ey, was ist das für ein geiles Lied? Müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Und vor allem am Ende, ne, das ist ja auch mit so einem Orchester tatsächlich. Und die Trompeten am Ende, ey, die machen einen richtig fertig. Ich stehe eigentlich nicht auf sowas, aber das ist echt, das macht mich. Ja, gut.
Die Suchzahlen bei Spotify und Google gehen rasant nach oben.
Ja, wir wollen aber jetzt mal nach dieser wichtigen Aufforderung, sich unbedingt Joy Fleming und Linkin Park nochmal reinzuziehen, zu unserem eigentlichen Thema kommen. Und wir haben eine ganz spannende Frage bekommen.
Ja, eine ziemlich spezifische.
Ja.
Und
vielen Dank dafür.
Genau, die Frage lautet so: Im Konfa sollen wir jetzt das Glaubensbekenntnis lernen. Wir haben über ein paar Sachen gesprochen, aber die Sache mit dem Heiligen oder mit den Heiligen habe ich noch nicht verstanden. Könnt ihr darüber mal sprechen?
Ja.
Danke.
Ja, können wir.
Also
erstmal auswendig lernen im Konfa. Ja. Also, ja.
Kann man machen?
Ja, also es gibt ja so Texte, die muss man irgendwie können. Also ich sag mal so, Vater unser Glaubensbekenntnis.
Psalm 23, auch ziemlich beliebt.
Beliebt, genau. Die Frage ist halt.
Wofür?
Ja, also Vater unser Glaubensbekenntnis sind halt unsere Bekenntnistexte, die wir gemeinsam sprechen und die auf der ganzen Welt sozusagen gesprochen werden und mit denen wir uns sehr stark identifizieren auch. Da kann ich das, fühle ich total, dass man die kennen können muss und auch halt auswendig ist, total sinnvoll. Stehen aber auch im Gesangbuch drin, kann man auch bei jedem Gottesdienst einfach nochmal nachlesen.
Lifehack! Gottesdienst-Hack!
Genau. Und aber bei anderen Sachen fühle ich das auswendig lernen nicht. Also ich fühle die Beschäftigung mit dem Text.
Stimmt, 10 Gebote muss man auch mal auswendig
lernen. Oh ja,
stimmt,
das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wobei eigentlich geiler ist, sich mit den 10 Geboten zu beschäftigen und zu verstehen, was die 10 Gebote einem sagen. Also was bringt mir das auswendig lernen?
Was bringt der Wortlaut, wenn man den Sinn nicht verstanden hat?
Ja, genau,
ne?
Genau. Mhm. Und Psalm 23 zum Beispiel, also das ist ja wirklich auch einer der Texte, die ich auch
auswendig lernen musste. Für die, die noch nicht das auswendig gelernt haben, das ist das mit der Herr ist mein Hirte.
Genau. Ja, habe ich auch auswendig gelernt, müssen wahrscheinlich auch immer noch alle Konfis auswendig lernen. Habe ich aber, glaube ich, danach nie im Gottesdienst oder irgendwo gesprochen und frage mich dann, warum habe ich das auswendig gelernt?
Das muss ich meinem Pastor, der mich durch die Konfirmandzeit
geprügelt hat,
gebracht hat, das muss ich dem sehr hoch anrechnen. Wir sollten die Texte auch lernen und beispielsweise bei den 10 Geboten, ich bin da mit der Reihenfolge mal ein bisschen so durcheinander gekommen und dann hatte ich die auf meinem Schoß liegen unterm Tisch und es war so offensichtlich, dass die da liegen und dass es gefühlt alle gemacht haben. Aber er hat nicht gesagt, dass du hast deine Prüfung nicht bestanden, du wirst nicht konfirmiert, sondern er hat wahrgenommen, dass wir uns damit beschäftigt haben, ja. Und das hat ihm schon gereicht.
Ja, und das ist halt die spannende Frage, ne? Also ich kenne das auch aus meinem eigenen Konfer, den ich gegeben habe. Da hast du dann ja auch so Vorgaben einfach aus der Gemeinde und dann hast du eine Liste und musst halt ein Kreuzchen machen. Und wenn jemand das nicht richtig aufgesagt hat, dann gibt's halt kein Kreuzchen.
Ich denk und mir beim nur nächsten so, ey, Mal nochmal versuchen.
Boah, ich denke mir nur so, was soll das? Warum? Nein. Wie gesagt, Glaubensbekenntnis, Vater unser. 10 Gebote wäre jetzt nochmal die spannende Frage. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wofür ist in der Gesamtheit die Reihenfolge wichtig? Mhm. Also, ja. Dass man anfängt mit dem ersten Gebot, ne? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Ja, das ist ja sozusagen die Einleitung und das erste Gebot fühle ich. Aber dann hat die Reihenfolge eine Relevanz? Weißt du, was ich meine? Ja, und genau. Warum kriege ich dann kein Kreuz, wenn ich die Reihenfolge verkacke?
Ja. What the? Und am Ende ist es dann ja sowieso auch, also ja, okay, du sollst nicht begehren deines nächsten Hausweib, Hof,
Esel.
Pferd, Esel.
Nee, Pferd nicht, nur Esel.
Okay.
Esel.
Oh, Entschuldigung. und also ja, das ist doch, es hat ja keine Wertigkeit zu beispielsweise, du sollst nicht töten oder
ja, genau.
Du sollst Vater und Mutter ehren. Sie stehen eigentlich nebeneinander. Haben aber eben eine Reihenfolge bekommen.
Ja, ich finde, das können wir auch irgendwann nochmal machen. Fällt mir gerade ein, vielleicht so eine Challenge zu den 10 Geboten, wo wir da gerade so drauf rumreiten auf dem Esel der 10 Gebote. mal einfach 10 Gebote fühlen, anstatt sie auswendig zu lernen. Können wir ja irgendwann auch nochmal machen.
Selbstversuch.
Ja, genau. Aber die eigentliche Frage ging weder um die 10 Gebote noch um das Glaubensbekenntnis, noch um den Psalm 23, noch um wir müssen was auswendig lernen, sondern die Frage war, wir haben das Glaubensbekenntnis gerade im Konfer und ich verstehe das mit den Heiligen nicht.
Den Heiligen, genau. Eske, willst du einmal kurz das Glaubensbekenntnis vorlesen, damit wir alle auf dem Stand
vorlesen,
der Dinge auswendig sprechen?
Vorlesen, sagt sie. Ja. Ich habe kein Gesangbuch und ich habe, glaube ich, ein Gesangbuch sogar hier, das von meiner Konfirmation. Mhm. Aber das müsste ich jetzt holen. Ich glaube, es ist sogar hier irgendwo im Arbeitszimmer. Aber vielleicht. Ich hole es jetzt nicht. Die war übrigens am 4. Juni 2000.
Aber ganz ehrlich, wenn ich Gottesdienste vorbereite, auch wenn andere, also auch wenn wir Jugendgottesdienste haben, da wird das Vaterunser gesprochen und auf unseren Zetteln wird es immer mit ausformuliert zur Sicherheit.
Ja, Panik, weil es so ein Panikmoment ist, ne, vor den anderen zu stehen und die Angst zu haben, es sich hinzukriegen.
Ja,
ich habe das Glaubensbekenntnis natürlich mitgebracht, für die, die es noch nicht auswendig gelernt haben oder auch nie auswendig lernen wollen werden oder müssen, lese ich es einmal vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
Genau.
Dankeschön. Das
ist Glaubensbekenntnis, wie wir es in der evangelischen Kirche sprechen.
Genau. Ich habe dazu auch schon mal bei Instagram eine Umfrage gemacht und habe gefragt, was sind denn eure Lieblingsstellen aus dem Glaubensbekenntnis? Da haben tatsächlich ein paar Menschen drauf geantwortet. Und ganz hoch im Kurs war der Part mit, es ist super schwierig, wenn man sowas auswendig lernt, dann
rauszukommen. Soll ich dir einmal den Text zeigen, dann kannst du es einmal suchen?
Ja, und zwar war es, mit, ich glaube an, Punkt, 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 Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also so dieser Hoffnungsaspekt.
Okay, ja.
Und der allererste Satz mit, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, so das Gottesbild, was dahinter steckt. So schon witzig, dass es da um den ersten und den letzten Satz, dass das so das Prägendste ist, was die Menschen irgendwie genannt haben.
Aber genau so ist es ja, ne? Also du hast ja auch da diesen Einstieg, erstmal sozusagen dieses große Ganze.
Die Überschrift.
Genau, oder Einleitung.
Ja, nennen wir es Einleitung.
Und am Ende hat man dann ein Fazit im Grunde, also nennen wir es vielleicht Fazit.
Ja.
Also sozusagen das große Ende, was dazu kommt, oder eine Zusammenfassung. Und dazwischen stehen so die ganzen Kleinigkeiten.
Ja.
Passt ja eigentlich ganz gut dazu.
Ja, finde ich
also
auch.
Also weißt du, was ich meine? Weil es den Bogen spannt.
Ja.
Also das Glaubensbekenntnis, halten wir jetzt erstmal fest, besteht aus verschiedenen Teilen. Die Frage, die kam, war vor allem aus dem sozusagen letzten Teil und da die Frage nach den Heiligen oder nach der Gemeinschaft der Heiligen.
So genau, würde ich es auch verstehen.
So haben wir sie jedenfalls aufgefasst. Da kommen wir gleich zu, aber vielleicht können wir einfach tatsächlich vielleicht mal vorne im Glaubensbekenntnis anfangen, oder?
Ja.
Genau, Jule hat es gerade schon gesagt, wir haben so ein bisschen die Einleitung, die bei euch auch sehr hoch geratet war. Also ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Lange Pause.
Lange Pause.
Kurzes Atmen.
Das tut mir total leid. Ich merke, dass ich immer kurzatmiger werde. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist, dass ich schwanger bin und dass es echt irgendwie langsam wirklich anstrengend wird, lange zu sprechen. Und ich schnaufe wie so ein Walross. Das tut mir sehr leid.
Walross, ach Gottchen.
Ja, oder was ist? Ja, doch ein Virus.
Okay.
Genau, deswegen muss ich manchmal so Sprechpausen machen. Also wir haben da einmal so dieses globale Bild, ja auch aus dem Schöpfungsbericht. Ne? Also wir glauben an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Da haben wir den Einstieg, der schon in der Bibel auch drin ist.
Der da auch am Anfang steht.
Ja, genau. So, weil damit fängt alles an. Genauso wie das Glaubensbekenntnis damit anfängt. Und dazu bekennen wir uns, dass wir an diesen Gott glauben. Ob wir ihn nun Vater, Mutter oder was auch immer nennen.
Und ich dachte genau, das ist die Pause, die du machst, um Worte zu finden, dass da eben steht, an Gott den Vater.
Ja, jein. Ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich so, dass ich irgendwie da sehr versuche, so neutral zu sein wie möglich. Dieser Text ist natürlich irgendwie urig alt und ist so eine starke Tradition. Ich finde den völlig okay und muss mich da irgendwie nicht drüber aufregen. Dass da halt Vater steht.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Man denkt ja jetzt erstmal, okay, wo kommt denn dieser Text überhaupt her? Der Text, der steht ja so nicht in der Bibel. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie Lukas 36, Vers 5 bis 12.
Ja.
Anders als beim Vater Unser. Das steht ja in der Bibel drin. Das Glaubensbekenntnis ist eben ein Text, der...
Auf den sich die Kirchengelehrten geeinigt haben.
Genau, und da haben sich eben, also das waren ja... Die ersten ChristInnen haben ungefähr diese Worte gefunden und in der Tradition das immer weitergegeben, bis es dann in dieser Form geendet ist,
genau.
Wo es dann mal festgehalten aufgeschrieben wurde. Und das war so ungefähr 300 bis 400 nach Christus, dass das so ein bisschen festgelegt worden ist, was denn da eigentlich gesprochen werden soll für alle.
Genau. Und das zeigt also, ne, wir haben hier, wie gesagt, das Bild von Gott Vater, was ja auch ein sehr, sehr prägsames oder einprägsames und weit verbreitetes Bild auch ist. Und damit startet es im Grunde. Also der Beginn der Welt, der Schöpfung der Erde, das ist der Start des Glaubensbekenntnisses. Und auch halt mit, nicht ich glaube an den Urknall, durch den alles geschaffen ward, sondern ich glaube an Gott und dass Gott alles geschaffen hat. Das ist erstmal so der Start unseres Glaubensbekenntnisses, wie wir es heute sprechen, immer noch sprechen.
Ja. Und dann geht es schon weiter mit dem, was im Christentum unverzichtbar ist, nämlich mit Jesus Christus.
Mit Jesus Christ. Ja, mit Jesus, da habe ich es auch nicht so, ne? habe ich schon ChristInnen sagen hören. Fand ich spannend. Aber gut, ja, und dann genau in diesem zweiten großen Block, ne, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dann kommt es, was zum Auswendiglernen vielleicht ein ganz guter Tipp ist. Wenn man sich das Leben, ja, wenn man sich das, dieser Text ist ja einfach in der originalen Lebensreihenfolge von Jesus. Das ist genau, wir haben einfach nur den Lebenslauf. Und wenn man sich mit der Lebensgeschichte von Jesus beschäftigt hat, dann kann man diesen Text nicht falsch sagen, weil du weißt, als erstes ist er empfangen worden durch den Heiligen Geist.
Ja.
What happened then?
Er wurde geboren.
Wow.
Surprise.
Genau.
Das war aber ein ganz, das war...
Dann kommt erstmal lange nix und dann leidet er unter Pontius Pilatus. Was passiert dann? Er wurde gekreuzigt. Er ist gestorben und erst nach dem Sterben wird man begraben. Oder auch in Jesus Fall ja auch, ne? Dann ist er hinabgestiegen in das Reich des Todes. Kannst du ja auch erst hinterher. Am dritten Tage ist er dann auferstanden. Also wir sind in der Ostergeschichte natürlich da ganz stark drin. Was passiert dann?
Dann fährt er auf.
In den Himmel. Richtig. Und dann sitzt er zur Rechten Gottes.
Genau, es ist also eine logische Abfolge.
Genau, also wenn ihr euch mit dem Leben von Jesus und mit der Ostergeschichte beziehungsweise von Weihnachtsgeschichte bis Himmelfahrt beschäftigt, dann könnt ihr diesen Teil des Glaubensbekenntnisses eigentlich fast nicht falsch sagen.
Da ist nichts Überraschendes bei. Also für mich nichts Überraschendes bei.
What?
Ja.
Er war noch bei Meckes? Ja, da steht halt nichts drin, was man nicht, wie gesagt, wenn man sich mit dem Leben beschäftigt hat, sich denken kann. Also weil der Ablauf einfach genau so ist.
Ja.
Und darum geht es ja auch, ne? Uns das immer wieder zu vergegenwärtigen, wie es gewesen ist. Und dann halt sozusagen die Zusage, die dann ja auch im nach Jesu Tod kommt, also im letzten Teil der Bibel, sage ich jetzt mal, dass Jesus von dort, wo er gerade ist, also von dem Platz neben seinem Vater, kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ja sozusagen diese Heils- und Hoffnungsvision, die wir haben als ChristInnen, dass es auch dann mit dem Aufgefahrensein und der zur Rechten Gottes sitzen Jesu Christi nicht getan ist, sondern er wird von da kommen und zu richten die Lebenden und die Toten.
Genau, das Ding ist noch nicht abgeschlossen.
Genau.
Das und deswegen geht es auch noch weiter.
Genau. Und dann kommen wir sozusagen zu dem Schlussteil, der das nochmal alles zusammenfasst und nicht mehr so nur auf Jesus bezieht. Und zwar, dass wir haben jetzt im ersten Teil gehört, wir glauben an Gott. Im zweiten Teil haben wir gehört, wir glauben an Jesus. Jetzt hören wir glauben an den Heiligen Geist. Wir hatten schon mal über Trinität gesprochen.
Ganz, ganz doll am Anfang irgendwann.
Folge 2, 1, 2, 3. Irgendwie wirklich ganz weit weg. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Also wir als ChristInnen in der Welt. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das wird gleich unser Knackpunktsatz sein.
Genau, die Frage.
Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das fasst das im Grunde genommen alles nochmal zusammen, was wir im Vorfeld gehört haben.
Ja, und ich finde, es ist auch etwas, was, also ja, nochmal vom ersten Satz abgesehen, finde ich, alles, was dann nach Jesus kommt, auch das, was mich unmittelbar jetzt in der heutigen Lebenswelt, mich als Person betrifft.
Ja, genau.
Da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, wenn es eben um die Gemeinschaft der Heiligen geht. Aber das ist eben das, was ich praktisch noch fühlen kann. Natürlich weiß ich irgendwie, es gab Jesus und das ist in der Bibel auch beschrieben, aber der ist ja jetzt gerade, ist er ja keine Person, die auf der Erde rumwandelt. So, und deswegen finde ich diesen letzten Teil nochmal super doll interessant für meine jetzige Gegenwart und ganz aktuell.
Weil es kein geschichtlicher Ablauf ist. Es ist nicht die Schöpfung und es ist nicht Jesu Leben, sondern es ist jetzt.
Ja.
Jetzt glaube ich an den Heiligen Geist. Genau. Jetzt glaube ich an die Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt glaube ich an die Vergebung der Sünden und so weiter und so fort. Ja, total.
Ja.
Also auch so eine, findest du da so eine Aufforderung an mich selber so ein Stück weit? Oder an uns als mehr, Gemeinschaft?
Ja, ich finde es mehr so als, wenn man das jetzt in dem Kontext sieht, wann es gesprochen wird, zu Festtagen, in Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufe, whatever, Konfirmation auch, dann ist es nochmal so eine, ich finde es so eine Stärkung und so eine Kräftigung, sich das selbst nochmal zuzusprechen.
Mhm.
Also vielleicht nicht als Aufforderung, so mach das jetzt, sondern mehr so als ein, es ist gut, dass du das machst.
Mhm. Ah, okay, das verändert so den Blickwinkel so ein bisschen, ne?
Mhm.
Sich selber darin bestärken. Ja, das ist gut.
Also ich finde das immer sehr, ich finde es sehr bestärkend.
Ja.
Muss aber halt auch dazu sagen, dass ich das Glaubensbekenntnis wirklich selten spreche.
Ja. Ja, es ist halt nicht so ein alltägliches. Mhm. Also Vater Unser ist ja im Grunde genommen, das kommt in jedem Gottesdienst und in jeder Andacht irgendwie vor. Das ist so mein Also ein bestimmter Anspruch, den man vielleicht auch hat. Mhm. Aber das Glaubensbekenntnis, das ist tatsächlich ja eher was, was wir jetzt halt nicht irgendwie
so, in jedem so ein bisschen special, und deswegen finde ich es halt auch dann diesen letzten Part so besonders
ja, weil er Gegenwart ja, ist, genau. Und weil er nicht eine historische Erklärung ist, sondern ja, weil der letzte Teil des Glaubensbekenntnisses ist einfach jetzt.
Ja.
Und das, was wir auch aktiv tun, ne?
Mhm.
Und indem wir, finde ich, aber schon auch aufgefordert sind. Und das ist ja auch, also wo ich selber auch was machen kann, ne? Also weil an diesem Ablauf, was, dass die Welt geschaffen wurde und auch was mit Jesu Leben passiert ist, dieser Lebenslauf, da habe ich ja keinen Einfluss drauf.
Das Ding ist durch.
Genau. Aber dass ich Sünden vergebe und dass ich daran glaube, dass Sünden vergeben werden, das ist ja auch eine Entscheidung, die ich selber treffe.
Ja, eben also so für Auferstehung mich, der Toten.
Genau.
Ewiges
aber,
Leben.
Ja, aber auch für mich ja, sozusagen nichts, was nur von außen gesteuert wird. Mhm. Sondern ich kann mich ja als Christin auch dazu entscheiden,
aktiv
Sünde zu vergeben.
Ja.
So, also jetzt beispielsweise bei dem Teil.
Ja, ich verstehe dich, wie du das meinst.
Und halt, genau, also ein bisschen was, ich finde, das gibt einem so ein bisschen, ja, Macht ist vielleicht zu doll, aber so ein bisschen du musst es ja nicht nur einen über sich ergehen lassen.
Mhm.
Historische Sachen musst du über dich ergehen lassen, weil, da, wie gesagt, du hast keinen Einfluss, aber das, was jetzt aktuell ist, wo es ums Heute geht, da kann ich auch selber mich zu entscheiden.
Ja.
Genau. Und dann nochmal sozusagen aus meiner Sicht so ein bisschen zur Idee, was steckt eigentlich hinter dem Glaubensbekenntnis? Das ist wie beim Vaterunser, das ist ein Text, der auf der ganzen Welt gesprochen wird.
Es ist super verbindend.
Genau, also, und wir wissen, also natürlich sind Sprachen unterschiedlich und ich bin jetzt auch nicht so sprachgewandt, aber auf der ganzen Welt sprechen ChristInnen dieses Glaubensbekenntnis.
Und es ist ein lautes Sprechen, ein Bekennen, also es heißt ja auch Glaubensbekenntnis, dass Menschen sich laut und deutlich mit identischen Worten zu einer Sache bekennen, also in dem Fall zu dreien, so gesehen, aber zu diesem Glauben.
Meinst du jetzt auch nicht so, wie man das manchmal in der Kirche hat bei Liedern, dass die Leute nicht richtig mitsingen und beim Glaubensbekenntnis sprechen dann plötzlich alle ganz laut, also, oder?
Ja, also man spricht es ja laut aus.
Ja.
Das ist ja bei einem Gebet so an sich erstmal kann es anders sein, genau. Mhm.
Okay.
Sondern das ist echt, natürlich nuschelt man das irgendwie so ein bisschen.
Ist das so? Weil zum Beispiel für mich ist das total, ne, wenn, also bei Liedern zum Beispiel, wenn ich die auch vor allem nicht kenne, ne, ich singe ja eh nicht gut und auch nicht gerne, dann singt man so, dann murmelt man so ein bisschen mit, aber beim Glaubensbekenntnis und beim Vater Unser, das spreche ich immer richtig.
Da bist du richtig am Schmettern.
Da bin ich dabei.
Ja.
So, weil ich denke, so jetzt aber.
Ja, aber also ja, jetzt schon. Früher war das bei mir auch
nicht.
Dann habe ich, dann war ich immer so richtig so. So die Zähne ja nicht zu weit auseinander. Und dann war ich auch immer froh, wenn die Leute rechts und links von mir in der Kirche das dementsprechend lauter gesprochen haben.
Das heißt aber, war das so die Zeit, wo du es auch auswendig gelernt und nicht gefühlt hast?
Ja, und auch so ein bisschen danach auch.
Aha.
Wo ich dann so dachte,
ja, nicht auffallen und nicht aus Versehen was Falsches sagen.
Ja, genau.
Der peinliche Moment, wenn du vorne stehst und sagst, wie auch immer, Amen.
Wie auch immer, Amen.
Ja, genau. Ja.
Ja, es ist halt einfach ein super krasser Ausdruck von Gemeinschaft. Egal welche Sprache, der Text verbindet, der Text wird gleichzeitig gesprochen im Gottesdienst.
Ja.
Es wird nicht nur von einer Person praktisch vorgebetet und der Rest muss es so hinnehmen, sondern alle sprechen gemeinsam diesen einen Text.
Genau. Und wie gesagt, ich habe jetzt gesagt, es ist so ein Text, den Christinnen alle gleich sprechen. Das stimmt natürlich nur bedingt. In der katholischen Kirche sagt man zum Beispiel nicht, ich glaube an die heilige an die christliche Kirche, sondern man sagt an die katholische Kirche.
Ja.
Und auch in der orthodoxen Tradition ist das Glaubensbekenntnis ein bisschen anders.
Genau, das ist jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis, was Elske vorgelesen hat.
Ja, was wir als evangelische ChristInnen sprechen, was aber auch dann viel in einem ökumenischen Kontext einfach genutzt wird, weil da sich alle drauf einigen können.
Genau.
Wenn es hart auf hart kommt. Jetzt kommen wir zum Knackpunkt unserer Frage. Also das Verständnis von den Heiligen oder von der Gemeinschaft der Heiligen.
Genau.
Was heißt denn das überhaupt? Wir hatten uns ja schon beschäftigt mit, wie gesagt, Trinität und was ist der Heilige Geist. Vielleicht erinnert ihr euch an mein Bild von dem Vorhang mit den drei Falten. und heilige christliche Kirche, würde ich sagen, kann man sich auch was drunter vorstellen. Also da geht's ja tatsächlich auch so ein bisschen um die strukturelle Kirche,
Institution.
Um die Institution, genau, das ist ein richtiges Wort dafür. Und dann kommt schon die Gemeinschaft der Heiligen.
Und ich habe bei der Gemeinschaft der Heiligen als erstes, was so für mich, als ich das das erste Mal bewusst oder vielleicht auch im Konfa wahrgenommen habe, war es für mich erstmal so ein, ja, es gibt ja den heiligen St. Martin und die heilige St. Barbara. Bis ich gemerkt habe,
das ist voll so gar nicht evangelisch.
Was hat das? Sie haben doch jetzt gesagt, eigentlich gar nichts mit zu tun. Irgendwas stimmt hier nicht. Also ich kann die Frage absolut, die habe ich mir auch gestellt.
Ja, und vor allem ist es auch so, dass dieses Heiligen, abgesehen vom Heiligen Geist, wir in so einer in unserer evangelischen Tradition ja überhaupt gar nicht so großartig kennen, ne? Also im Katholizismus ist ja ganz verbreitet, wer da alles heilig ist.
Ja, und auch die Menschen, die heilig gesprochen werden. Ja,
genau.
Dass das eben Menschen sind, die dann ja auch, ich glaube, heilig sprechen geht das nach dem Tod, ist das richtig?
Ich glaube, ja.
Vielleicht. Oh, wir sind
garantiert,
nicht, wir sind
garantiert,
katholisch, das wäre ja nicht so verrückt. Informiert.
Nee, ich meine schon, Heiligsprechung, das wird nach dem Tod gemacht.
Ja. Ja, aber darum geht es und dann war ich halt auch, also
kennt man halt nicht.
Genau, und dann ist man erstmal verwirrt, ja gut. Also der Heilige, der irgendwie noch am präsentesten bei mir ist, ist der heilige St. Martin, bin ich ehrlich.
Mhm.
Und dann, na, dann wird's auch schon dünne.
Ja, das stimmt.
Weil wir eben nicht so diese Heiligenkultur haben, die halt im...
Ja, aber man sagt ja auch im Katholizismus auch die heilige Mutter Gottes.
Ja.
Also dann hast du Maria, dieser Kult um Maria sozusagen, was wir ja aus dem Evangelischen auch so gar nicht kennen.
Ja, ist eher fremd. Und deswegen ist ja die Frage super interessant, weil sie ja natürlich erstmal widersprüchlich, im ersten Moment scheint es widersprüchlich zu sein.
Ja, und die Frage aufwirft, wer ist denn hier eigentlich heilig?
Ja. Und darauf haben wir aber eine gute Antwort.
Weil das, also so wie sie halt gemeint ist im Glaubensbekenntnis, ne?
Ja.
Und die Gemeinschaft der Heiligen sind alle Menschen, die christlichen Glaubens sind, sage ich jetzt mal.
Du und ich.
Und auch die, die schon verstorben sind.
Ja.
Denn wir glauben ja auch an das ewige Leben. Wir glauben ja nicht daran, dass die Würmer kommen und dann, also der Körper ist dann weg, aber ne, Thema Seele und so weiter. Also was den Körper verlässt und was irgendwie dann bei Gott ist oder auch sein wird, wenn die Auferstehung der Toten kommt.
Ja.
Auch diese gehören zu der Gemeinschaft der Heiligen.
Genau. Ich würde es tatsächlich übersetzen so mit Volk Gottes. Also alle Menschen, die sich Gott zugehörig fühlen.
Ja, das ist gut.
Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, alle Kirchenmitglieder, die auch Kirchensteuern zahlen.
Das sind aber wenige.
Genau.
Dann gehören die ganzen die nicht berufstätig sind, also alle vor der Konfirmation und die ganzen Rentner zahlen da auch keine Kirchensteuer mehr, ne?
Das ist richtig.
Die gehören alle nicht mehr dazu. So, die sind ausgeschieden.
Genau, also wirklich alle, die sich dazugehörig fühlen.
Genau. Die das hier bekennen.
Ja.
Die das hier bekennen mit diesem Glaubensbekenntnis. Die gehören dazu und die sind Teil der Gemeinschaft der Heiligen, weil wir alle die Heiligen in dieser Gemeinschaft sozusagen sind.
Genau, alle getauft in der Gemeinschaft als Kirchenmitglieder, die sich zugehörig fühlen. Und das bestärkt ja auch nochmal so ein bisschen die These, dass der letzte Teil eben genau die Gegenwart abbildet. Dass dieser Teil unmittelbar was mit uns zu tun hat.
Ja, total. Und ich finde aber auch die Hoffnung oder die Gewissheit, dass auch die, die davor waren, mit dazu gehören. Denn es gehören halt nicht nur die dazu, die jetzt hier gerade sonntags in die Kirche gehen oder was auch immer, sondern es gehören auch die dazu, die vor Jahrhunderten dazugehörten. Also wir alle, die gesagt haben, wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Die gesagt haben, ja.
All die, genau, sind die Gemeinschaft der Heiligen.
Getauft, konfirmiert.
Teil dieser Gemeinschaft.
Ja.
Und das ist im Grunde genommen eine super einfache Erklärung, ja. Das ist aber einfach die Erklärung für diesen Satz.
Genau, und das ist auch ganz weit weg von diesen Heiligen, die wir sonst im Kopf haben. Also ich bin ziemlich weit weg, also ich als Person.
Du meinst von so einer Glorifizierung?
Genau,
ist
bin
voll
ganz weit
weg, ne?
Vom heiligen St. Martin.
Hast du noch nie deinen Mantel zerschnitten und anderen?
Nein.
Du vertickst deine Mäntel nur bei Vinted.
Ja.
Hier wird nichts zerschnitten. Das ist alles heile, ohne Löcher.
Ja, genau.
Mhm. Ja, also es geht so ein bisschen weg von dieser Glorifizierung und also von dieser Erhebung von Einzelnen, sage ich jetzt mal, hin dazu, dass wir halt alle Volk Gottes sind und dass wir alle nachfolgen und alle Teil dieses großen Bundes sind. und auch dazugehören, ist da auch nicht so ein, es gibt nicht so einen exklusiven Club.
Nee.
Die 263.000, die dann vielleicht ins Himmelreich kommen oder so, das gibt es nicht.
Nein, das ist nicht erste Klasse, zweite Klasse, nicht Business, Economy.
Ja, oder ich habe total viel gebetet oder ich habe halt ganz viel Geld gespendet, das ist es nicht.
Ja, das finde ich nochmal gut, dass du das sagst, dass da alle gleich mit gemeint sind.
Genau, und das ist völlig egal, wie fancy du hier auf der Erde bist oder warst. Am Ende bist du, sind wir alle gleich und sind eine Gemeinschaft und sind eins in Gott, in Jesus, im Heiligen Geist.
Amen.
Amen. Amen, kann man am Ende immer sagen.
Ja, aber ich finde immer, wenn man das so sagt, ja, Jesus, Heiliger Geist und dann...
Dann fehlt ein Amen.
Es kommt dann auch immer so raus, aber ich finde, wir können es so auch stehen lassen, oder?
Genau. Du bist Teil der Gemeinschaft der Heiligen.
Sehr schön.
Nochmal Amen.
Ich musste mich echt zurückhalten.
Ich habe es gesehen.
Pass auf, meine Augen haben schon angefangen zu tränen, weil es so dringend aus mir heraus wollte, das Amen.
Genau, das ist so die Erklärung zu diesem Teil Gemeinschaft der Heiligen und zum Glaubensbekenntnis an sich.
Genau.
Ich glaube, damit können wir die Frage schließen, ne?
Ich denke auch, wir können das Thematische beenden.
Kommen wir zum lustigen Teil.
Und in unsere Lieblingskategorie.
Warte mal, machen wir nicht nachgeflüstert vorher? Oder hatten wir mal nachgeflüstert nach? Wir machen jetzt eigentlich nachgeflüstert. Wir haben nämlich was doch zum Nachflüstern.
Ja, aber ich dachte, okay, dann machen wir das.
Wir sind so gut koordiniert.
Ja, weil wir einen Sendeplan haben.
Weil wir aber ja auch, wir haben so selten nachgeflüstert.
Das stimmt.
Wir machen aber nachgeflüstert eigentlich immer vor unserer Lieblingskategorie.
Ja, aber das Problem ist, dass das nachgeflüstert ja zur Lieblingskategorie passt.
Also passt es jetzt zu beidem? Also wir haben jetzt heute mal endlich wieder einen nachgeflüstert.
Genau, und zwar geht es um unser Wer ist es? Aus der letzten Folge, wo es um Johannes den Täufer ging.
Ja.
Und da kam die Frage, oder ich habe Elske gefragt, Elske, bin ich als die Person, die ich suche, mit Jesus verwandt? Und da war Elske so, weiß ich nicht, don't know. Und wir haben auch hinterher nochmal drüber gesprochen, also ohne Mikrofon, wie ist das denn jetzt eigentlich? Und wir haben aber super aufmerksame HörerInnen.
Und wir recherchieren ja selber selten nach, muss man dazu sagen. Hinterher, wenn wir uns dann Sachen nicht klassen, gucken wir hinterher jetzt nicht nochmal.
Genau.
Aber da ihr so toll seid, steht ihr uns da ja auch gerne zur Seite.
Genau. Und Daniel hat uns geschrieben und ich habe Daniel gefragt, du, kann ich das einfach so vorlesen? Und er hat gesagt, na klar.
Danke, Daniel.
Deswegen vielen Dank, Daniel. Und hier eine kleine Anmerkung von ihm zu dieser Frage. Er schreibt: Johannes ist der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Im Lukas-Evangelium wird Elisabeth als Verwandte Marias bezeichnet. In der jüdischen Tradition wird sie als Cousine Marias gesehen. Also besteht über die mütterliche Linie ein Verwandtschaftsverhältnis. Und dann hat er noch geschrieben, dass er es nicht in den Kommentaren posten wollte, um die, die dann vielleicht noch zuhören, das vorwegzunehmen. Richtig
total
clever
nett
mitgedacht.
Von dir. Ja, also sie sind im Grunde genommen Großcousins oder heißt es dann, ist es dann noch eine Stufe weiter, weil sie ja in beide Richtungen noch eins weiter auseinander klappen, müsste dann Großcousins sein. Dürften auf jeden Fall heiraten.
Ich finde,
sag mich so.
Ich finde einfach, mütterliches Verwandtschaftsverhältnis trifft es ganz gut und das ist auch so weit gefasst, dass es so sein wird. Ich habe auch nochmal geguckt und es tatsächlich, dass das Lukas-Evangelium also wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, das beginnt tatsächlich mit der Geburt von Johannes dem Täufer.
Ja.
Und da wird dann praktisch, wenn Maria angekündigt wird, hier, du wirst ein Kind gebären und deine Verwandte Elisabeth, also die Mutter von Johannes, übrigens auch, da merkt man schon, dass es da verwandtschaftliche Verbandungen gibt.
Weil sie da als Verwandte dargestellt werden.
Genau, in der Basisbibel steht tatsächlich auch das Wort Verwandte.
Ah ja, okay. Aber gut, wenn sie in Anführungsstrichen nur Cousinen, Cousins wären, wie gesagt, dürfen sie auch heiraten, wäre alles in Ordnung. Ich weiß nicht.
Bestimmt.
Bestimmt hat man damals auch seine Cousinen geheiratet.
Ich gehe mal davon
wahrscheinlich
aus.
Auch noch näher.
Ja, also mit Sippe und...
Ja, ja, also was heißt geheiratet? Man hat damals ja nicht geheiratet, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Von daher, Johannes und Jesus, go for it. Ja, vielen Dank für dieses Nachgeflüstert.
Ja, und das leitet uns natürlich auch jetzt an dieser Stelle weiter.
In unsere Lieblingskategorie.
Und die heißt,
wer ist es? Wir können das auch eigentlich mit Kamera immer machen, weil wir tanzen immer zu diesen Liedern. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild. Also vor allem bei unserem Intro, finde ich, hat das so ein bisschen was von so einem, als wären wir in so einem Elektroclub.
Wenn ich wollte gerade
so
sagen, das ist immer sehr smooth.
Ja, genau.
Smooth. So die Bewegungen sind sehr flowig und ja. Sehr, ja, doch schon sehr, sehr, könnte man sich im Club gut mit,
ja.
Kann man da gut mit angeben, mit unserer Performance hier vor Mikrofon. Schade, dass das nicht so viele Leute sehen.
Nee, genau. Ja, unsere Lieblingskategorie funktioniert so wie immer. Heute ist es so, dass Jule eine Person aus der Bibel mitgebracht hat und ich mit Ja, also mit Fragen, mit, auf die Jule mit Ja oder Nein antworten kann, nachfrage und versuche herauszufinden, wer es ist. Und damit können wir jetzt einfach mal starten, würde ich sagen, oder?
Ich denke auch. Und den Startschuss gibt wie immer unser Signal.
Let's get it to Rambo!
Jetzt geht frag mal.
Schön. Ja, Jule, ist es eine Person aus dem Neuen Testament?
Nee.
Altes Testament.
Ja.
Dickes Buch.
Ja, das erste dicke Buch.
Ist es eine Person, die wir noch nicht hatten?
Ich hoffe doch sehr, ja. Sehr unangenehm.
Ah, das war auch gemein, das tut mir leid. Würdest du sagen, das ist eine weibliche Person?
Nein.
Männlich, ja, mal wieder typisch. Aber halt typisch auch für die Bibel, halt ungefähr 10-mal so viele Männer mindestens wie Frauen. Und andere sind, glaube ich, kommen, glaube ich, gar nicht vor, oder? Gibt es diverse Menschen?
Ich denke nicht.
In der Bibel?
Nee.
Weiß ich jetzt auch gerade überhaupt nicht. Okay, was war die Ausgangsgeschichte? Es ist eine männliche Person aus dem Alten Testament. Ist ein Buch nach dieser Person benannt?
Ja.
Ja, und dann bin ich ja schon wieder raus, ne?
Ich gebe auf. Joker.
Genau, Telefon-Joker. Nee, also ein Buch ist nach dieser Person benannt. Also das wäre jetzt sehr langweilig, wenn ich einfach nur die Bücher durchgehe. Ne? Das mache ich deswegen also nicht.
Das ist lieb, dass du einfach auch an unseren Entertainment-Charakter denkst.
Ja, ich könnte jetzt ja einfach vorne an, also vorne würde ich jetzt nichts bringen, weil Mose hatten wir schon und dann wären die ersten 5 Bücher sind schon mal raus. Bla bla. Okay, also eine männliche Person, nach der auch ein Buch benannt ist auf jeden Fall. Also geht es auch sehr hauptsächlich in diesem Buch um die Person und deren Geschichte.
Ja, eher um die Geschichte, weniger um die Person, finde ich.
Ja gut, aber ja, das ist ja okay. Und ist es eine Person, die königlichen Blutes im biblischen Kontext ist?
Ich würde eher sagen, nein.
Okay.
Ja, eher nicht. Nee. Nee, nicht unbedingt.
Und gibt es sozusagen eine Geschichte in diesem Buch, wo man sagt, das ist eigentlich die Geschichte aus dem Buch, die man kennt?
Nee.
Also, sondern es ist eher so, gibt halt dieses Buch und es ist so ein, ja, dann kann man, bei diesen Büchern kann man ja immer sagen, das ist im Grunde um so einen Rundumschlag.
Ja.
Und es ist nicht so, dass man sagt, also auf jeden Fall, aus diesem Buch würde man im Kindergottesdienst die und die Geschichte nehmen.
Genau.
So ist es also nicht.
Also es ist nicht so, David gegen Goliath, diese Geschichte, die kennt man. Das genau. Ist es nicht.
So ein Klassiker gibt es da nicht drin.
Nee.
Und der Name, warte, jetzt muss ich mal eben hier. Und ist es nur ein Buch, das nach dieser Person benannt ist?
Ja.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal herausgefunden, es ist nicht Samuel.
Richtig.
So, wow.
Davon gibt es nämlich 1 und 2.
Genau. Und ansonsten gibt es, ist es eine Person, eine männliche Person, die so prophetische Rede gemacht hat?
Ja.
Okay, also da gibt es ja auch verschiedene prophetische Bücher.
Genau.
Und da gibt's ja, wie man so schön sagt, große und kleine Propheten. Ne? Mhm. Und es gibt 12 kleine Propheten.
Mhm.
Und ist es einer von den 12 kleinen Propheten? Sorry für die Frage. Ich sehe Judas Blick und denk, sie denkt so,
der Bibelkunde ist richtig lange her.
Hattet ihr die Frage auch? Nenne die 12 kleinen Propheten in richtiger kanonischer Reihenfolge mit der Zeit ihrer Wirkung?
Nee, ohne Zeit. Und dann habe ich immer nur dein Lied im Kopf. Jetzt tanzt er jetzt schon.
Ja. Und es gibt da, es hat auch tatsächlich jemand, ich nenne jetzt keinen Namen, vielleicht will die Person das nicht, zum Lied von, ich glaube, Mickey Krause, 10 nackte Friseusen, 12 kleine Propheten.
Wow.
Ja, da wurde sich das dann mit gemerkt. Also du weißt es aber nicht genau,
also so
wer
klein
die 12
ist,
sind.
So klein ist der nicht. Sagen wir mal so.
Also ist keiner von den 12 kleinen Propheten? Naja, okay.
Bleiben ja noch andere.
Jetzt wird es total schwierig. Hast du mal einen Tipp für mich? Also weil eigentlich weiß ich von diesen, zumindest von denen, ich nenne sie jetzt mal kleinen Propheten, eigentlich nur über einen wirklich Bescheid. Ja. Aber hast du einen Tipp?
Er gehört dazu.
Ah ja. Okay. Hast du noch einen anderen, also noch einen richtigen Tipp?
Es ist halt so schwierig, Tipps zu geben, ohne alles zu verraten.
Ja.
So. Und ich würde aber sagen, dass es inhaltlich mit das Bedeutendste ist für den weiteren Verlauf.
Okay. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass es nicht eine Geschichte ist, die man auf jeden Fall kennt. Es dürfte also auch nicht Jona sein, ne?
Das ist richtig.
Also, weil Jona zum Beispiel ja einer von denen ist.
Mhm.
So, und dann haben wir jetzt noch Geschichten, die man sozusagen kennt. Könnte es vielleicht, ich kann echt nicht gut jetzt inhaltliche Fragen stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Micha ist.
Vielleicht habe ich da, das ist richtig unangenehm.
Ist es Amos, Jule? Ist es Amos?
Nein, es ist
Aaron, meine ich.
Es ist ein großer Prophet. Ist ein großer.
Also er ist doch kein kleiner.
Er hat sich weiterentwickelt. Als du gerade Jona gesagt hast, dachte ich so, irgendwas.
Ja, die 12 falsch. Kleinen sind ja Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Zacharia, Zephania, Maleachi und dann noch 3 weitere.
Ja.
Und da bin ich raus.
Da gehört's nicht zu. Da gehört's nicht zu.
Wer ist denn da dann noch? Dann gib mir noch mal einen Tipp, bitte.
Na, es ist ein großer. So. Es ist nicht diese Kleinen, es ist ein großer. Mit viel Bedeutung. Also eigentlich, ich finde auch mit der größten Bedeutung für das, was weiter passiert. Also was später passiert.
Hä, hey, aber nach dem Buch benannt ist, komm, und jetzt bin ich wieder richtig hart raus, ne? Es ist nicht Samuel. Kann es auch nicht sein? Das sind ja keine Namen.
Also der Buchstabe, der mit dem anfängt, der sagt mir zu. Aus Gründen.
Der sagt dir zu?
Der Anfangsbuchstabe.
Jule? Also wegen dem J?
Ja.
Johannes?
Nee.
Ja, da gibt's doch gar keins. Jakob? Was? Nee. Warte mal, wie heißt denn Buch im Alten Testament, ey? Warte. Leute, ihr wisst es schon, ne? Boah, ich stehe gerade so richtig auf dem Schlauch, ey. Warte mal. Gib mir noch einen Tipp. Sag mir irgendeine Geschichte, damit ich das verbinden kann.
Weihnachten?
Also die Emanuels-Weissagung sozusagen, oder? Also weil Weihnachten ist ansonsten Lukas-Evangelium.
Ja, aber Weihnachten findet ja nicht nur im Neuen Testament,
ja, sondern klar.
Auch im Alten Testament wird das ja schon prophezeit.
Ja. Ja.
Elske fässt sich gerade mit Zeigefinger und Daumen
ja,
an
weil,
ihre Nase.
Ja, kennst du das?
Nase?
Wenn es auf der Zunge ist
ja.
Und nicht rauskommt.
Oh mein Gott, hier ist gerade so viel
weißt du, was ich meine, Juli?
Denkkram im
Gehirn. Im Gehirnschmalz fliegt ja. Durch den Raum. Warte, wie heißt denn dieses Buch?
Ich weiß, dass du es weißt. Aber
Jesaja.
Ja.
Oh Mann, ey. Wie ich einfach nicht, ich kam nicht auf den, kennst du das?
Ja.
Es ist in deinem Gehirn und denkst so, wie ist es? Jesaja.
Jesaja.
Ach, okay, dann waren wir mit den 12 Kleinen ganz weit weg, ey.
Ja, deswegen.
Und da bin ich voll drauf rumgeritten, weil ich so dachte, okay, ist einer von den 12 Kleinen.
Nee, ich habe dann ja auch festgestellt, ist ein großer.
Hast du mich fancy auf die falsche Richtung? In die falsche Richtung.
Er ist groß.
Oh, wow, das war aber eine schwere Geburt. Ich hoffe, dass die nächste Geburt, die kommt, nicht so schwer ist.
Ich habe mich heute für Jesaja entschieden, weil ich dachte, ey, es ist Ende August, Mitte August, fast Ende August und im September. Wir wissen alle, was im September passiert. Lebkuchen kommt in die Regale und alles, alle Uhren stehen auf Weihnachten.
Also, ich dachte gerade so, okay.
Und ich mache das jetzt mal wie Jesaja.
Ich habe gerade gedacht, welches große Fest im September habe ich vergessen?
Ja, Weihnachten. Und ja, ich finde es total krass, dass da im Alten Testament, ja, und Jesaja war da der der Babbo der Ankündigungen,
ja,
von
stimmt,
einem Messias, der kommt, und gleichzeitig aber auch dieses Brachiale. Also wenn man sich mal den weihnachtlichen Alttestament-Text anguckt, da geht es um Blut, da geht es um Krieg, da geht es um Menschen, die unterdrückt werden von einem Joch. Also wirklich brachial, brutal, böse, ja, Endzeitstimmung. Und dann kommt aber ein Mensch, der Friedefürst genannt wird, ja, ein kleines nackiges Baby mit Windeln an, kommt und bringt den Frieden und bringt die heile, heile Welt. Und das steht im Alten Testament. Und man beschäftigt sich ja sonst auch wenig mit den Propheten.
Ja.
Und ich finde das aber halt,
ja, das stimmt, das ist ganz, ganz spannend, ne? Aber man merkt das ja, also so ein Gefühl, dass Menschen ja viel haben, auch heutzutage noch, wenn wir Frieden wollen, dann müssen wir das mit irgendwelchen, mit der Unterdrückung Einzelner tun oder einer von Völkern tun oder von was auch immer. Ist, wir wollen jetzt vielleicht nicht auf derzeitige politische Großlagen so sehr eingehen, das würde mich, glaube ich, zu sehr fertig machen. Und das zeigt halt genau das andere, ne? Der Frieden kommt durch, ja, wie du schon sagst, das kleine, in Windeln gewickelte Baby und nicht durch jemanden, ja, mit einer Axt.
Genau, und Jesaja, um da nochmal so ein bisschen Kontext, ja, herzustellen, ungefähr 700 vor Christus, also
auch. Da weißt du auch Bescheid, ne? Da sagt deine Glaskugel dir auch richtig Bescheid, wenn du 700 Jahre in die Zukunft gucken kannst.
Ja, der, also wie gesagt, er muss auf jeden Fall.
Wie heißt dieser TV? Astro-TV. Da ja, wäre Jesaja der dicke Boy gewesen. Ey.
Der hätte da richtig auffahren können. Ja. Genau. Und
stell dir das mal vor, Entschuldigung. Ich mag solche Bilder, ne?
Das, und ich möchte mir gerade nicht, also würde es einen heutigen Jesaja geben, jemanden, ja, der von heute aus 700 Jahre in die Zukunft gucken kann?
Nein, das möchten
wir
alle nicht.
Ich wäre sehr, also ich wäre sehr interessiert daran.
Aber weißt du, was er sagen würde? Die Erde ward wüst und leer. Ich glaube, es wird so sein, wie es am Anfang gewesen ist.
Herzlich willkommen, neu anfangen.
Genau.
Ja. Also Jesaja, Schriftprophet, Altes Testament, ja, war königlicher Berater und eben der, der Jesus als Messias angekündigt hat, vom Zorn Gottes erzählt hat, aber genauso auch vom großen Heil, das kommen wird, der immer wieder prophezeit hat, vertraut Gott,
ja,
und dem, was da kommen wird, es wird alles gut werden. Und spannend ist, dass es, wenn man das, also das macht man ja gerne, wenn man da jetzt aus heutiger Sicht drauf guckt, mhm, historisch, kritisch und das alles versucht einzusortieren, dass es wohl so sein wird, dass sich hinter Jesaja nicht nur ein Mensch verbirgt.
Ich wollte genau gerade fragen, ob es da noch, ja,
sondern
so eine Person einordnen gibt.
Genau, es müssen vermutlich eher drei Personen.
Also weil so einen krassen Output hat nicht, ja, einer gehabt, ne?
Ja.
Und es ist ja, muss man auch sagen, ja auch so, dass dann nicht irgendwie einer rumgelaufen ist mit seinem Notizbuch und hat das alles, also dass Jesaja nicht unterwegs war mit seiner Steinplatte und das alles eingemeißelt, sondern dass das Sachen sind, die mündlich überliefert wurden und irgendwann dann aufgeschrieben wurden.
Gesammelt.
Sodass es,
ja,
häufig so ist, dass Sachen, die sozusagen geclustert wurden, ne?
Ja.
Also man geht von 3 bis 4 Personen aus, die sozusagen diese, die für diese prophetische Rede,
genau,
verantwortlich
sind. Also mindestens 3.
So wie halt das Team von Astro TV für verschiedene.
Bestimmt.
Also ja. Jesaja ist sozusagen Astro TV, ist Jesaja, genau, und dann sind verschiedene Leute, die da in der Abteilung
im
arbeiten.
Im Redaktionsteam.
Manche machen Karten, andere gucken Glaskugel und, ja, die dritten Kaffeesatz.
Das ist total witzig, sich mal, also ich weiß gar nicht, ich habe das in irgendeinem anderen Podcast gehört, wo es eben um...
Es gibt noch andere Podcasts, das glaube ich.
Wo es eben um Horoskope geht in Zeitungen und dass es da wirklich Mitarbeitende gibt, die da schreiben müssen und die sich dann halt immer so Sachen zusammensuchen.
So war das damals natürlich nicht. Denn man muss ja sagen, ja, Jesaja hat es 700 Jahre vorher vorausgesagt und Jesus kam tatsächlich.
So ist es.
Also von daher. doch noch dann ein bisschen anders als die Horoskopbeschreiber.
Das stimmt.
In den aktuellen Zeitungen. Wobei man, also ich meine, Mutti musste das irgendwann mal machen. Da hat sie so eine Ausbildung gemacht bei der Landeskirche. Und da haben sie sich auch mit sowas beschäftigt und haben dann alle ihr Horoskop bekommen und sollten halt sagen, was davon stimmt und was davon nicht stimmt. Und die waren, glaube ich, irgendwie 12, 15 Leute in dieser Gruppe. Und dann haben sie das halt dann ausgeschrieben, ausgewertet und haben dann festgestellt, dass ihnen einfach allen das Gleiche vorgelegt wurde. Und dass sie aber total das Gefühl hatten, es passt super zu ihnen.
Ja.
So ist es bei Horoskopen, ja. Ich finde immer irgendwas. Ja. Ein Geldsegen wird dich erreichen. Und dann findest du einen Cent und denkst so, da ist er. So, also von daher, ja. Sowas bei Jesaja nicht. Aber drei bis vier Leute, die das irgendwie, die aber dann ja alle ungefähr aus der gleichen Zeit gekommen sein müssen.
Eben. Genau, und ich dachte, jetzt im August,
kann man mal
stabile vier Monate vor Weihnachten, kann man das schon mal ankündigen.
Ja, ich finde auch. Also Lebkuchen kommen jetzt, Ende August jedenfalls. Ne?
Ja. Und ich finde es, also das auch nochmal ein kleiner Tipp fürs Leben. Fangt jetzt schon an, Ich fange im September an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, bin im November damit fertig.
Bei mir haben noch viel zu viele Leute vorher Geburtstag. Ach so. Ich weiß, Weihnachten, ja. Geschenke. Das größte Geschenk ist doch Jesus. Wir brauchen kein anderes Geschenk.
Okay.
Dann, das, was muss man, das sage ich meinen Neffen und Nichten auch immer. Gibt keine Geschenke, wir haben Jesus gekriegt. Geh Lebkuchen essen. Nein, mache ich nicht.
Elzke ist die beste Tante ever.
Nicht. Ich bin die Tante, die immer ihren Neffen und Nichten unmögliche Dinge beibringt.
Oh, verschenkst du auch Instrumente?
Nee, aber zum Beispiel habe ich meine Nichte wird jetzt eingeschult in 2 Wochen und wir haben für sie ein Buch gekauft. Das heißt, da geht es halt um den Körper, um den menschlichen Körper, um die Verdauung und das heißt Willkommen in der Kackwurstfabrik.
So was. Diese Tante ist er jetzt.
Ja, genau. Die bin ich halt.
Also. Kleiner Tipp, wenn ihr noch kein Geschenk für eure Eltern zu Weihnachten habt.
Willkommen in der Kackwurstfabrik.
Willkommen in der Kackwurstfabrik.
Es ist ein gar richtig tolles Buch. Ich muss es dir gleich mal zeigen. Es ist total schön.
Ja, und ich würde sagen, mit diesem Literaturtipp beenden
wir die heutige Folge. Ja, das war die aktuelle Folge von Flüsterfragen, deinem Podcast für Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Bei uns ist natürlich das Beste, dass es keine dummen Fragen gibt. Und auch immer gute Tipps und lustige Anekdoten von der lieben Jule und von mir, Elzke. Und ihr könnt eure Fragen an uns richten über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram, per WhatsApp, Signal oder anderen Messenger-Diensten, Brieftaube.
Dort überall.
Rohrpost.
Auch gut.
Und so weiter. Wir hören uns beim nächsten Mal in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüssi, ciao.
Juhu. Von mir auch. Tschüss.
Heute winke ich mal nicht.
Schön. Wer einen höher?
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.